Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Mein Name ist Rainer und herzlich willkommen im Megapixel-Foto-Podcast. Ich hoffe, ihr habt den Wahnsinn der letzten Wochen ein bisschen hinter euch gelassen. Es geht euch gut und ihr seid gesund. Und heute in der neuen Ausgabe des Podcasts kümmern wir uns ein bisschen um Foto-News, was ist so in den letzten Tagen passiert, in den letzten zwei Wochen. Ich habe investiert, darüber werde ich kurz reden. Und natürlich das Thema Blickwinkelfotografie, was ist darunter zu verstehen und wie kann man das ausüben und macht das überhaupt Sinn? Ich bin ja immer auf der Suche nach neuen Inspirationen, weil wenn man wie ich und wie ihr wahrscheinlich auch lange Jahre schon fotografiert, braucht man immer mal wieder einen Anstoß, vielleicht etwas zu ändern. Gerade in der letzten Zeit, wo man mehr drinnen verbracht hat als draußen, was jetzt wieder ein bisschen besser geht. Naja, also da will ich mal kurz drüber reden, was man noch tun könnte als Alternative. Aber kommen wir erstmal zu den Foto-News. Die sind übersichtlich. Es gibt in der letzten Zeit vermehrt wieder Testberichte über die Fuji X-T4, die ja angekündigt ist und rauskam. Und die sehen sehr gut aus. Also scheint wohl derzeit das ultimative Foto-Beast zu sein, was es im Markt gibt. Also toppen kann man es kaum. Es gibt noch ein bisschen Streit darüber, welche Art der Gesichtserkennung und Autofokusgeschwindigkeit denn hier besser ist, Sony oder Fuji. Aber das sind nur Nuancen. Insbesondere hat Fuji auch im Videobereich sehr gute Arbeit gemacht. Insofern gute Kamera, kostet allerdings auch, glaube ich, 1798 oder 1700 Euro für ein Body im APS-C-Segment doch relativ ambitioniert. Auf der anderen Seite Sony Alpha 6600, auch APS-C. Naja, ist ein bisschen billiger, aber naja, also das, denke ich, gibt keinen Ausschlag für den Kauf oder für die eine oder andere Marke. Ich denke mal, das muss jeder selbst wissen, auch gerade auf die Folgekosten schauen. Objektive sind natürlich da immer unterschiedlich teuer. Es hat mich ja zu Sony getrieben und nicht zu Fuji. Aber gute Kamera und das scheint derzeit State of the Art zu sein. Jetzt interessant ist, ich habe letztens meine alten Bildarchiven mal durchgegangen und habe mir Bilder angeguckt von 2008, 2004, 2011 mit verschiedenen Kameras. Und da muss man sagen, naja, also ich fotografiere ja meistens auch damals schon in Schwarz-Weiß oder habe die Bilder in Schwarz-Weiß gewandelt. So groß ist der Unterschied auch nicht. Wenn man weiß, was man tut, bekommt man gut belichtete, scharfe Bilder hin und letztendlich die neue Technologie ist vielleicht vom Workflow her besser. Mehr Möglichkeiten und dadurch der Workflow ein bisschen besser anpassbar. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, neue Kamera muss unbedingt sein, weil die Bilder dadurch wirklich noch brillanter werden, noch schärfer, noch was weiß ich. Also es hilft vielleicht, ein Motiv schneller zu erfassen, weil die Gesichtserkennung schneller funktioniert, die Augenerkennung, weil das immer auf dem Objekt das Tracking funktioniert, ja, wenn ich jetzt bewegte Objekte fotografiere. Aber je nach Sujet muss man sich schon die Frage stellen, macht es Sinn, so viel Geld auszugeben, es sei denn, man will das Neueste haben, wofür ich auch teilweise Verständnis habe. So viel zur X-T4. Was ist sonst noch an News raus? Tamron, es gibt Fotos vom 28 bis 200, 2,8 bis 5,6. Die soll auch bald rauskommen. Also Tamron derzeit schwer am Aufholen, was die Objektivserie angeht. In Kürze soll Nikon zwei neue Z-Kameras announcen. Wird auch mal Zeit. Vielleicht ein Nachfolger für die Z50, muss man mal sehen. Also da tut sich auch einiges. Es gibt Testbilder der Olympus EPL10, das ist so eine Einsteigerkamera, die habe ich auf DP Review gefunden. Wenn man jetzt, um das Thema von vorhin nochmal aufzugreifen, diese Testbilder sieht von einer Einsteigerkamera, naja, also wisst ihr, was soll man da sagen? Mit der Kamera kann man auch sehr gute Bilder machen, man kann wahrscheinlich sehr gute Videos machen, man kann da wirklich Fotopreise mit gewinnen, mit der Qualität, die die Kamera einem bietet. Wenn man die Bilder ausbelichten will, das funktioniert auch super für eine Einsteigerkamera. Wir sind heute auf dem Niveau von diesem Equipment, was vor zwei, drei Jahren noch High-End-Niveau war. Sowohl was die ISO-Fähigkeiten angeht, der ganze Rest, das Tracking, das AF-Verhalten, die Geschwindigkeit. Also heutzutage für Fotografen keine Wünsche mehr offen. Interessant ist, dass aber die Umsätze trotzdem runtergehen und ich glaube, dass Hobby an sich so langsam ein bisschen wieder abflaut. Das wird halt, wie ich schon oft kritisiert habe, durch die Smartphone-Fotografie einfach verdrängt. Ja, also die meisten Leute sagen, wozu den Aufwand, das teure Equipment, ich habe hier ein Huawei oder ein keine Ahnung was, halte drauf und das war's. Ist natürlich als, naja, als Hobbyfotograf, als Enthusiast irgendwie enttäuschend, aber gut, so ist es halt. Ich will ja nicht immer über das Gleiche jammern, ihr wisst ja, wenn ihr länger schon zuhört, was ich meine. Was mir auch aufgefallen ist, in der Digisphäre, speziell auf YouTube, da ist ja immer viel, Clickbait unterwegs. Die deutschen YouTuber im Fotobereich, Gott sei Dank nicht so, die sind relativ zuverlässig, die machen keine reißerischen Titel, um praktisch Zuschauer anzulocken. Im englischsprachigen Segment ist es anders, da scheint wohl der Verteilungskampf auf YouTube doch relativ heftig zu sein. Da gibt es die üblichen Verdächtigen, mein Freund Tony Northrup, den ich an sich eigentlich mag, seinen Podcast mag und auch seine Videos, insbesondere auch seine Bilder mag, also und die seiner Frau, die sind wirklich toll, der macht da gute Arbeit. Aber der hat immer wieder so Themen, wo er sagt, naja gut, das dient doch nur dazu, Leute anzulocken. Also hier sagt er, welcher Kameramount, also welches Bajonett diesen Markt überleben wird und ob es Sinn macht, sein Equipment zu verkaufen. Das führt natürlich Ängste, ja. Mein Bajonett überlebt vielleicht nicht und ich bekomme kein Zubehör mehr, bekomme es nicht repariert, wie auch immer. Und er macht da drei Abstufungen und sagt, was gut geht, was weniger gut geht und was gar nicht gut geht. Und was gar nicht gut geht, ist wie immer Canon M, Hasselblad fliegt raus, Micro Four Thirds fliegt raus, wie immer, schon seit es Micro Four Thirds gibt, fliegt Micro Four Thirds raus. Und ich frage mich, warum macht er das? Ja, das macht gar keinen Sinn. Er hat schon öfters sowas gemacht. Finde ich nicht so gut. Wie gesagt, der Typ ist echt okay und hat auch Ahnung. Und ja, bei allem, was man sagt, der weiß, was er tut. Aber das dient doch eher, der Aufmerksamkeitsökonomie. Bin ich nicht so Fan von. Aber gut. So, das war's von der News-Ecke. Zu dem Thema Investment, ich habe ein bisschen investiert, nachdem ich mir auch auf YouTube diverse Videos, Tests angeguckt habe, Webseiten recherchiert habe, habe ich mir diese Sony ZV-1 bestellt. Das ist praktisch eine RX100, nur für Video ausgelegt, ohne elektronischen Sucher und ein paar Bedienelemente fehlen. Der Rest ist aber wie eine RX105, nur mit den Prozessoren und der Firmware für eine Mark 7. Und die eignet sich nicht nur zum Videodrehen übrigens, sondern ich habe mir auch die Testbilder angeguckt, die eignet sich auch zum Fotografieren. Schade ist halt, dass sie keinen Sucher hat, aber ich habe ja eine immer dabei Kamera, das ist die Olympus TG5, die hat auch keinen, die ist immer in meiner Tasche, sehr robust. Und das Ding jetzt könnte die TG5 ersetzen, in dem Fall, dass ich dort Videos drehen kann, relativ einfach, in extrem hoher Qualität und auch Stills machen, also fotografieren kann, auch in sehr guter Qualität. Man muss sich halt dann durchs Menü fummeln, aber dafür hat uns Sony ja die MR-Funktion geschenkt, dass ich die wesentlichen Einstellungen speichern kann, schon vorprogrammiert und die abrufen kann. Übrigens interessant, Stefan Wiesner, der übrigens nicht so agiert wie Tony Northrup, was ich sehr gut finde, der hat ein Video gemacht und da ist ein Teil, wie man diese Standardfunktion bei Sony einrichtet, diese MR-Funktion. Und da möchte ich nochmal drauf eingehen, für alle die diese Features bei ihrer Kamera nicht nutzen, die gibt's bei jedem Hersteller eigentlich, also eigene Programme irgendwie festlegen. Bei Sony ist es so, dass man geht auf, zum Beispiel, ich mache das so, ich gehe auf M, also manuelle Einstellung, und stelle dann der Reihe nach ein, was ich dann für Parameter brauche. Also ISO, ob ich auf Auto-ISO gehe oder ob ich ISO festlege, welche Blende ich habe, welche Belichtungszeit ich habe und so welchen Fokus ich habe, etc. etc. Und dann gehe ich ins Menü und gehe auf die, bei dem ersten Kamerasymbol auf Seite 4 und gebe dort ein, bei MR-Settings setze ich das Ganze und dann zeigt er mir an Registered und tut es auf Platz 1 abspeichern. Und das war's. Auf Platz 2 habe ich ein anderes Setup, auf Platz 3 auch eins. Das heißt, ich habe bei mir zum Beispiel drin 2 Setups für Film, jeweils für unterschiedliche Arten zu filmen und eins für Fotografie, so ein Basis-Setup. Und das funktioniert relativ gut. Wenn man es mal gewohnt ist, will man es nicht mehr missen. Vielleicht, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, macht es mal bei eurer Kamera. Das gibt es bei Canon, das gibt es bei eigentlich allen. könnt ihr Custom Settings auf eine Taste legen und könnt die dann abrufen und seid relativ schnell. Ich finde es halt praktisch, wenn man zwischen Fotografie und Film immer wechseln will und schnell, so wie ich das praktiziere, da ist es sehr gut. Aber ihr könnt auch genau, wenn ihr nur fotografiert, könnt ihr sagen, okay, ich habe hier ein Setup für Indoor, ja, wo ich den Weißabgleich ganz speziell setze, wenn ihr bei euch seid, daheim fotografiert. Und ich habe ein Setup für Outdoor, wo ich ein bisschen anderes habe, wo ich die Auto-ISOs runterregel auf was minimal 100 und maximal 6400. Also ihr könnt diese ganzen Ranges festlegen und das ist eine extrem sinnvolle Sache. Okay, ja, zur ZV-1. Nochmal, die Tests sehen sehr gut aus. Das ist halt eine Vlogging-Kamera. Allerdings heißt sie mal Vlogging. Die ist nicht nur für Vlogging gut, die ist eigentlich für alles gut, wenn man filmen will. Man klappt das Display dann rum, guckt auf die Rückseite. Ich habe das mit diesem Handgriff bestellt, weil ich den sehr gut finde. Da kann man drüber zoomen und so weiter. Und kann dann wie YouTuber das auch machen, so im Modus rumlaufen und kann dann filmen. Man kann aber auch Objekte mit der Hand sich zubewegen. Da ist ein guter Bildstabilisator drin, sodass es auch relativ ruckelfrei geht. Also man kann sehr gute Effekte machen und da bin ich großer Fan von. Ja, also da werde ich auch mal ein paar Sachen online stellen. Da freue ich mich, die soll am Donnerstag kommen. Allerdings, Donnerstag ist bei uns Feiertag hier in Hessen und in Bayern. Also wird es dann nichts am Donnerstag. Na gut, aber da bin ich schon sehr gespannt. So, kommen wir zu dem Thema, das wir eigentlich heute betrachten wollen, nämlich Blickwinkelfotografie. Und das ist eine Sache, ihr kennt ja bestimmt das Thema, dass ihr Standpunkte ändert. Wird ja oft diskutiert. In der Regel, das passiert mir auch dauernd noch, ich laufe rum, sehe was Interessantes, bleib stehen und versuche es festzuhalten. Irgendwann nach 2 Sekunden weiß ich, fotografiere schon länger, okay, jetzt geh mal um das Objekt rum, beweg dich mal ein bisschen, versuch mal eine bessere Aufteilung des Bildes zu erreichen. Das kennt man auch. Oder man steigt auf den Berg und fotografiert nach unten oder auf eine Leiter. Blickwinkel heißt, und das ist Standpunktfotografie, um das nochmal klar zu machen. Blickwinkel heißt was anderes. Bei Blickwinkel entscheide ich mich bewusst, die Höhe, also das heißt, auf welcher Sicht ich fotografiere, zu ändern. Vielleicht kennt ihr das, wenn ihr im Wald unterwegs seid und ihr guckt mal nach oben und dann machen viele Leute ein Bild, wo ihr den Kopf, also die Kamera praktisch dann waagerecht nach oben haltet, die optische Achse zeigt nach oben der Kamera und ihr filmt nur die aufstrebenden Bäume oder die Wolkenkratzer in Frankfurt, dass man mittendrin steht, hat 2, 3 um sich und filmt dann nach oben oder fotografiert nach oben und hat dann diesen Eindruck des Hochblickens. Wie ist es denn, wenn man sich mal darum kümmert und zwar nicht nur einmal, sondern längere Zeit, einfach mal so einen Tag investiert oder mehrere Tage, dass man von unten fotografiert, also wirklich auf Kniehöhe oder noch weiter unten auf Höhe des Fußknöchels. Wenn ihr eine Kamera habt mit einem Display, was ihr ein bisschen klappen könnt, ist es natürlich einfacher. Aber wie sieht denn die Welt aus dem Blick von der Katze aus, von einem Hund aus? Und wie ist der Eindruck? Wirken die Dinge bedrohlich? Wirken die irgendwie störend? Wie ist dieser Effekt? Und das ist, finde ich, extrem interessant. Ich habe das mal eine Zeit lang gemacht. Und da ist es so, dass ich von den Blickwinkeln her interessantere Fotos gefunden habe bei mir, als wenn ich jetzt einfach nur auf meiner normalen Augenhöhe hin fotografiere, was wir standardmäßig ja tun. Das soll praktisch diese Blickwinkeländerung uns in die Lage zu versetzen, dort neue Ansichten einzunehmen. Man könnte ja auch sagen, wie ich vorhin sagte, Blickwinkel ist nicht nur eine Sache der, ja, wie soll man sagen, Perspektive, dass ich jetzt weiter runtergehe, sondern auch, dass man wirklich Serien anfertigt und sich überlegt, wie sieht denn die Welt um mich herum oder aber bei irgendwelchen Hotspots fotografischen nicht mit diesem Standard aus, sondern ich gehe mal ganz bewusst in Bauchlage, ja, und fotografiere dann von unten heraus. Und da ergeben sich extrem interessante Motive, wo man auch irgendwie Bilderserien machen kann, die man daheim aufhängen kann. Ich will jetzt nicht nur, dass man Füße und Beine sieht oder irgendwie sowas, aber es ist egal, ob es Natur ist oder in der Stadt. Sieht vielleicht ein bisschen komisch aus, wenn man das macht, aber trotzdem lohnt es sich, da mal ein paar Bilder zu machen. Und das, was man da tut, also wie gesagt, man kann ja irgendwie auf Hüfthöhe, Kniehöhe, Knöchelhöhe experimentieren. Was für Art von Bilder kommen da raus? Was ist eigentlich der bessere Eindruck? Und man kann auf der anderen Seite über Kopf fotografieren, dass man sagt, okay, man nimmt die Kamera hoch, klappt das Display, wenn es denn geht, und fotografiert über Kopf und guckt sich das an, wie das wirkt gegenüber dem Bild, was ich auf Augenhöhe mache und wo die Unterschiede sind. Das klingt vielleicht alles ein bisschen komisch, weil man ja denkt, na gut, ich weiß ja genau, wie es da unten aussieht. Das kann ich mir bildlich vorstellen. Das ist nicht so, weil zum einen, wenn ihr geht zwar oft in die Knie und seht die Welt raus, aber ihr seht sie nicht durch das Objektiv der Kamera daraus. Und das ergibt nochmal einen signifikanten Unterschied, je nachdem, welche Optik ihr drauf habt, welche Brennweite und so weiter. Und auch welchen Filtereffekt ihr eventuell einstellt oder nachher bei der Bearbeitung wählt oder wie ihr das Bild bearbeitet, sieht es wiederum ganz anders aus. Und meine Aufforderung oder die Idee ist, wenn ihr heute rausgehen wollt, das Wetter soll einigermaßen gut werden, und ihr wollt fotografieren, habt aber noch keinen richtigen Zugang heute, was mache ich denn? Dann versucht mal, das umzusetzen. Geht mal ganz bewusst raus und macht mal nur Bilder aus diesen Perspektiven. Wirklich aus Hüfte, Knie, Knöchel. Und guckt euch an, wie wirkt das Ganze. Und macht mal ganz bewusst das in der Stadt. Macht es, wenn ihr da unterwegs seid oder im Ort bei euch. Und auch über vielleicht, wenn ihr ein bisschen rausgeht in die Natur. Und das auch mal. Und schaut euch das mal an, wie das Ganze wirkt. Also der Unterschied war für mich schon frappierend und signifikant. Und seitdem ist für mich diese Blickwinkel nicht nur Standpunktverstellung, dass ich so um das Motiv rumlaufe, sondern wirklich auch ganz tief runter zu gehen, das geht ein bisschen auf die Knochen mit der Zeit, aber gut, hat sich doch einiges ergeben an neuen Eindrücken und Möglichkeiten. So viel dazu für diese Woche. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen inspirieren und der eine oder andere probiert es mal aus und hat einen Gewinn davon. Ich verabschiede mich jetzt. Meine Aufforderung gilt nach wie vor, geht den Idioten aus dem Weg. Ich wünsche euch eine gute Zeit, jetzt wo alles gelockert wird, wenn ihr in Urlaub fahrt. Habt viel Spaß im Urlaub, fotografiert ein bisschen, filmt ein bisschen. Wenn euch das gefallen hat, wir hören uns wieder nächste Woche. Bis dahin alles Gute und bis denne.